Ungefähr zur selben Zeit verließ der Schmied Lois seine Schlosserwerkstatt und bestieg lässig mit seinem blauen Arbeitsmantel seine Viergang Capri, das mit Abstand schnellste Moped der ganzen Marktgemeinde. »Öha«, sagte er laut und trat ungeduldig den Kickstarter nach unten, als er einen Eisenbieger der örtlichen Baufirma KRZ vorbeifahren sah, der wie ein Rennfahrer auf seiner Maurersachs lag. Ein junger Postler aus Aring war ihm dicht auf seinem auffrisierten Hennerstauber auf den Fersen und hatte seinerseits große Mühe, einen kurzsichtigen Arbeiter des Kalkwerks abzuschütteln, der sich mit seiner hellblauen Puchte S50 auf Haaresbreite an sein Hinterrad geheftet hatte, um ihn nicht aus den Augen zu verlieren. Der Schmied Lois mit dem blauen Arbeitsmantel konnte es partout nicht ausstehen, wenn die drei vor ihm beim Gerbelwirt auftauchten. So nahm er ohne zu zögern die Verfolgung auf. Verwegen ließ er seine Zigarette im Mund und schmiegte sich mit der windschlüpfrigen Körperhaltung eng an die Mopedverkleidung. In seiner selbstgezügelten Art schaltete er auf der Bahnhofsgeraden grob die Gänge durch und ließ seinen Delorto-Vergaser in ein ohrenbetäubendes Zwiegespräch mit dem radikal auffrisierten Auspuff treten. Ein Junge, der seinen 16. Geburtstag nicht erwarten konnte, weil er erst dann mit dem Moped fahren durfte, stand voller Bewunderung an der Straße und verfolgte die Aufholjagd seines großen Vorbildes. Entgegen allen Erwartungen kam Lois nicht an seine Konkurrenten heran, obwohl er bei der rechtwinkeligen Malzschürerkurve sogar um mehrere Millimeter später gebremst hatte als der kurzsichtige DS50-Fahrer mit den kalkbespritzten Brillen. Und am Karlbräuberg musste er mit Entsetzen zur Kenntnis nehmen, dass die Ausreißer sogar rücksichtslos dazu ansetzten, die Viecher des Karlmetzger Hirs zu überholen. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als am Ende der Herde scharf zu bremsen. Ohne die Rinder zu gefährden, musste er sich durch die wartenden Autos und Kühe durchschlängeln, dann links auf der Gegenfahrbahn beschleunigen und die Konkurrenten unmittelbar nach der Bergkuppe überholen. Das war zumindest seine vorausschauende Taktik. Als er aber an den Kühen vorbei war, gab er Vollgas und drehte den zweiten Gang bis weit in den roten Bereich hinein. Genau an der Stelle, an der er den Hirs mit dem Stier passierte, löste sich mit einem ohrenbetäubenden Knall der Auspuff vom Krümmer. Der Stier machte einen Satz, riss sich vom Halter los und rannte wie verrückt davon. Lois hatte den Auspuffverlust im Eifer des Gefechtes gar nicht bemerkt, überholte souverän seine Konkurrenten und stellte sein Moped wie üblich als erster vor dem Gerbel auf den Ständer. Überheblich zwirbelte er seinen schablonenhaft gestutzten Schnauzbart und machte einen genüsslichen Zug aus seiner Smart Export. Hirs konnte sich verständlicherweise nicht mehr um die Herde kümmern, entledigte sich geistesgegenwärtig seiner Gummistiefel und wetzte barfuß mit voller Geschwindigkeit dem ledigen Stier nach. Sein umgehängtes Gewehr behinderte ihn, er konnte es aber nicht einfach fallen lassen. So packte er es mit beiden Händen und lief so schnell er konnte. Zwei Friedhofsbesucher drängten sich ängstlich in den Eingang des Sparkassengebäudes, nicht nur weil sie Angst vor dem gereizten Bullen hatten, sondern weil der Hirs den Eindruck erweckte, als würde er im nächsten Moment Schüsse auf den Beni abgeben. Glücklicherweise schien das mächtige Tier nach anfänglicher Orientierungslosigkeit genau auf den heimatlichen Bauernhof zuzusteuern. Als Hirs das sah, war er beruhigt und nahm das Tempo zurück. Auch sein Gewehr hängte er sich wieder um. Ein vernünftiger Stier, dachte er, und rief ihm von Weitem zu, »Warte, Beni, ich komme gleich.« Aber wie es der Teufel haben wollte, nahm der querköpfige Bulle nicht den direkten Weg zur Stalltür, wie man vermuten möchte, sondern lief in seiner Panik auf eine mit Holzpfosten abgedeckte Jauchengrube zu. »Jesus Maria«, schrie der Hirs und sah das Unglück schon voraus. Er wusste ganz genau, dass die bereits teilweise morsche Abdeckung auf keinen Fall dem tonnenschweren Bullen standhalten würde. Aber er konnte nicht verhindern, dass der Stier mit seinem Hinterteil krachend in die Jauchengrube stürzte. »Meiner Seel, das auch noch«, schrie Hirs und näherte sich dem Bullen mit den Worten, »bleib ruhig, Benny, ich hole ein Seil und zieh dich mit dem Traktor heraus.« Der Stier röchelte und versuchte sich mit den Vorderbeinen am Rand der Jauchengrube festzuhalten. So schnell hatte man den Hirs außerhalb der Turnstunden noch nie laufen gesehen. Sofort startete er den Wachalowski-Traktor, nahm das lange Seil, band den Stier beim Hals an und schickte sich an, ihn rauszuziehen. In der Zwischenzeit hatte nicht nur der Schmied Lois sein Bier beim Gerbel bestellt, auch die Kühe waren am Hof angekommen und in den Stall getrieben worden. Peppi musste entsetzt mit ansehen, wie ihr Mann fieberhaft versuchte, den Stier aus der Jauchengrube herauszubekommen. Dabei fiel ihr auf, dass Benis Zunge bereits bedrohlich weit heraushing und seine Augen eine eigentümliche Stellung eingenommen hatten. »Halt!« rief sie. »Du erwürgst ihn ja!« Hirs würgte verschreckt den Motor ab und sprang vom Traktor. Er konnte ja in der inzwischen eingetretenen Finsternis fast gar nichts mehr sehen. Die Scheinwerfer seines Wachalowski-Traktors hatten nicht mehr die Leuchtkraft, die er sich in diesem Moment gewünscht hatte. Der Stier sah erbärmlich aus, ebenso Hirs und seine Frau. Sie blickten sich ratlos an. Im Augenblick der größten Verzweiflung schickte Hirs ein Stoßgebet am Pfarrhof vorbei zum Himmel. Und es half augenblicklich, wenn nicht sogar rückwirkend. Schon als Hirs um sich geblickt hatte, weil er das Stoßgebet am direkten ins Ziel steuern konnte, hatten seine erfahrenen Jägeraugen den Retter in der Not erspäht. Den blutjungen Huber Hans, der schon damals als größtes Talent der Neumarkter Fußballwelt gehandelt wurde und in den folgenden Jahrzehnten auch in Sportarten wie Tischtennis und Tanz wie ein Komet aufsteigen sollte. Dieser junge Bursche, der antrittsstark, ausdauernd, flink und schnell war wie kein zweiter, rannte für den Hirs zur Lastwagenwerkstatt ins Neumarkter Zentrum. Der im Betrieb zufällig noch anwesende Juniorchef erkannte an der kurzatmigen und somit äußerst dramatischen Erzählweise des Kuriers sofort den Ernst der Lage und fuhr mit einem Abschleppwagen zum Karl-Metzger-Hof. Inzwischen hatte der hilfsbereite Elektriker Funken Franz mitten in der Lessi-Folge seinen Fernsehstuhl verlassen und in nachbarlicher Assistenz auf dem Pfarrhof mehrere Suchscheinwerfer installiert. So konnte die Unglücksstelle gut ausgeleuchtet werden. Der Mechanikermeister versuchte dem Hirs klarzumachen, dass sein Stahlseil unbedingt zweimal um die Wampe des Stieres gebunden werden musste, um ihn bergen zu können. Hirs salutierte dem Elektriker als Dank für das Licht, hängte sich seine alten Schweißerbrillen um den Hals, setzte eine lederne Motorradhaube auf und stellte sich mit den Seilenden an den Rand der Jauchengrube. Da der Stier schon sehr geschwächt war, konnte Hirs nicht lange überlegen. So blieb es ihm erspart, all die Gefahren abzuwägen, die den Umstehenden in diesem Moment durch den Kopf gingen. Das Licht und der Abschleppwagen hatten schon eine Menge Schaulustiger angezogen. Sogar der Totengräber und der Pfarrer waren herbeigeeilt. In dieser Angelegenheit waren sie allerdings beide überfordert. Sie waren nämlich nicht Schwimmer. Allen stockte der Atem. Es wurde spekuliert, was der Hirs jetzt tun würde. Einige ahnten es schon. »Was für ein fürchterlicher, beißender Gestank«, sagte eine Dame aus der Nachbarschaft. »Der Hirs wird ihm die Seile unten durchschieben«, erklärte der Totengräber. »Er könnte ohnmächtig werden«, rief eine Frau. »Das sind ja gefährliche Gase.« »Um Himmels Willen«, schrie jetzt eine andere, die an diesem Tag schon mehrmals gepaart mit einem Malheur gesichtet worden war. Die allgegenwärtige Lenzen-Nani mit ihrem zerrissenen Kittel. Obwohl sie die großen Viecher so fürchtete, hatte die sensible Frau unheimliches Mitleid mit einem Stier, der seine Augen verdrehte, als würde er keine Minute länger leben. Als er die Nani gewahrte, zögerte der Hirs kurz. Dann setzte er seine Schweißerbrille auf. »Nix«, dachte er, »rasches Handeln und sonst gar nix ist jetzt gefragt.« Hirs hielt die Luft an und köpfelte mit einer derartigen Körperspannung in die dunkle Brühe, dass man seiner Entschlossenheit bis in die Haarspitzen spüren konnte. »Schneidig ist er schon, der Hausherr«, sagte eine Mieterin. »Naja, er ist ja auch ein Turner«, ergänzte eine Untermieterin. Die Lenzen-Nani begann fürchterlich zu schluchzen. »Der wird jämmerlich ersaufen«, jammerte sie und schockierte damit die Schaulustigen, die allesamt glaubten, sie meine den Hirs. Dabei galt ihr Mitleid dem Stier. Aber kaum hatte man die wahre Gefahr der Situation erkannt, tauchte der Hirs auch schon wieder auf der anderen Seite mit den beiden Seilenden auf. Er hatte das Unfassbare geschafft und war unter dem Stier durchgetaucht. Der Totengräber stimmte einen Applaus an und die Lenzen-Nanny begann zu heulen. Der Mechanikermeister klinkte die stinkenden Seile ein und hob den Stier mühelos aus der Gefahrenzone. An diesem Abend wurde nicht nur der Stier Beni einer gründlichen Reinigung unterzogen, sondern auch Hirs war für Stunden nicht aus der warmen Badewanne herauszulocken. Zu seinem Bedauern hatte er jedoch die Lassie-Serie versäumt und konnte auch den Notizzettel mit den Ergebnissen der Wildzählung nicht mehr finden.